Ich lese uns heute einen Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korinther 1, Vers 3 bis 11. In unserer alten Lutherbibel auf der Seite 298. Dort schreibt Paulus: Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, dass wir auch trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott. Denn gleich wie wir des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch reichlich getröstet durch Christum. Wir haben aber Trübsal oder Trost, so geschieht es euch zugut. Ist Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Welches Heil beweiset sich, so ihr leidet mit Geduld dermaßen, wie wir leiden. Ist Trost, so geschieht es euch auch zu Trost und Heil. Und seht unsere Hoffnung fest und steht unsere Hoffnung fest für euch, dieweil wir wissen, dass wie ihr des Leidens teilhaftig seid, so werdet ihr auch des Trostes teilhaftig sein. Denn wir wollen euch nicht verhalten, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschweret waren und über Macht, also dass wir auch am Leben verzagten und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selber stellten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von solchem Tode erlöst hat und noch täglich erlöset, und hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort erlösen. Durch Hilfe eurer Fürbitte für uns, auf das sie bei uns für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viel Personen viel Danks geschehe. Die Bibel sagt, dass ein Christ auf dieser Erde durch Trübsal und Leiden gehen muss. Gehen muss. Trübsal hat mit Betrübnis, Bedrückung, negativen Gedanken und einer Zeit der Not zu tun. Warum wir durch Trübsal gehen müssen, werden wir im Laufe der Predigt, hoffe ich, besser verstehen. Aber so viel vorneweg: Wer keine Not kennt, der hat nie Gottes Hilfe und nie seinen Trost erfahren. Wer keine Not kennt, der kennt Gott nicht. Der ist deshalb unbrauchbar im Reich Gottes. Nur Not lehrt beten. Nur Not zwingt uns in die Knie. Ohne Not sind wir in unserem Stolz unerträglich, vollkommen blind für den Willen Gottes in unserem Leben. In Apostelgeschichte 14 lesen wir, wie Paulus gesteinigt wurde. Und die Leute meinten, er wäre gestorben. Steinigen diente ja auch dazu, Leute umzubringen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 14, Vers 20 bis 22, da ihn aber die Jünger umringten, stund er auf und ging in die Stadt, und auf den anderen Tag ging er aus mit Barnabas gen Derbe und predigten derselben Stadt das Evangelium und unterweiseten ihrer viel und zogen wieder gen Lystra und Ikonien und Antiochen, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben blieben und dass wir durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Hier steht, wir müssen, nicht wir wollen. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes, zu unserem Herrn Jesus in den Himmel gehen. Wir lesen das auch in Philipper 1, Vers 29 bis 30. Denn euch ist gegeben, um Christi willen zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen leidet und habe denselbigen Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir höret. Leiden um Jesu willen gehört zu unserem Christsein. Hier steht, es ist uns gegeben. Das wollte Gott so haben. Ein Christsein ohne Kampf und Leiden gibt es nicht. In 1. Thessalonicher 3 steht es noch deutlicher, dass Trübsal zu unserem Leben gehört. 1. Thessalonicher 3, Vers 2 bis 3. Und haben Timotheus gesandt, unseren Bruder und Diener Gottes und unseren Gehilfen am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, dass nicht jemand weich würde in diesen Trübsalen. Denn ihr wisset, dass wir dazu gesetzt sind. Wir sind dazu gesetzt. Gesetzt, festgelegt, dass wir Not und Trübsal haben. Einen Christen, der keine Trübsal hat, gibt es nicht. Gott will, dass du als sein Eigentum durch Trübsal gehst. Aber unser Text ist bei dem, obwohl es um Trübsal geht, beginnt er interessanterweise mit dem Lob Gottes. Mit der Freude über Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Mein erster Punkt, nur Gott kann dich trösten. 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Gott ist barmherzig. Hier steht, er ist der Vater der Barmherzigkeit. Dafür können wir ihm nie genug gedanken und loben, denn wir haben diese Barmherzigkeit Gottes nicht verdient. Es ist allein seiner Barmherzigkeit und Güte zuzuschreiben, dass er uns als sündige Menschen nicht schon lange vernichtet und zerstört hat. Das lesen wir in Klagelieder 3, Vers 22 bis 23. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, dass er uns nicht den gar ausgemacht hat. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Die Barmherzigkeit und Gnade Gottes hat uns in allen Stücken, sagt die Bibel, in allen Lebensbereichen reich gemacht. Es ist nicht unser Verdienst, unsere Leistung, die uns berechtigt, Gottes Hilfe zu bekommen. Es ist allein Gottes Gnade und Barmherzigkeit, dass Gott uns hilft und dass er versprochen hat, dass er seine Kinder niemals im Stich lässt. 1. Korinther 1, Vers 4 bis 5. Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretalben, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist, in Christo Jesu, dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erkenntnis. Wir leben von der Gnade und von der Barmherzigkeit Gottes. Und zwar von der Gnade und Barmherzigkeit, die uns in Jesus gegeben ist. Deshalb brauchen wir die Barmherzigkeit Gottes. Wir brauchen Jesus, um die Barmherzigkeit Gottes zu erleben. Nur wer sich zu Jesus bekehrt hat, kann mit der Güte und Barmherzigkeit Gottes rechnen. Alle anderen Menschen haben keine Vergebung. Sie leben, sagt die Bibel, unter dem Zorn Gottes. Sie kommen deshalb in die Hölle. Deshalb lässt die Bibel keinen Zweifel daran. Sie warnt uns davor in der Bibel eindrücklich. Und sie sagt, wir sollen das den Menschen sagen. Und unser Vater ist nicht nur der Vater der Barmherzigkeit. Er ist auch, lesen wir in unserem Vers, der Gott alles Trostes. Habt ihr gehört? Aller Trost kommt von Gott. Trost, der nicht von Gott kommt, hilft dir nicht. Verdrängung bringt nichts. Ablenkung bringt keine wirkliche Hilfe. Sonstige menschliche Trostangebote sind nicht hilfreich. Kein Mensch, kein Psychologe, kein Therapeut können dich so trösten, wie Gott dich trösten kann. Wir glauben das leider nicht. So viele Christen glauben das nicht, weil sie nicht das glauben, was in der Bibel steht. Weil sie Jesus nicht wirklich nachfolgen wollen. Deshalb kennen sie den gewaltigen Trost Gottes auch nicht. Denn nur Gott ist der Gott alles Trostes, steht hier. Wirklicher Trost gibt's nur bei Jesus, der dir wirklich hilft, wenn du in Not bist. Das gibt es nur bei dem Gott der Bibel. Deshalb hat Jesus gesagt, dass er uns den Heiligen Geist, den Tröster, schicken wird. Und jeder, der sich zu Jesus bekehrt hat, der hat den Heiligen Geist, sagt die Bibel. Er ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Johannes 14 kündigt Jesus an in Vers 15, liebet ihr mich, so haltet meine Gebote, und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, den Heiligen Geist, der bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit. Den Geist der Wahrheit, das sagt ihr die Wahrheit. Welchen die Welt nicht kann empfangen. Wer nicht bekehrt ist, hat ihn nicht. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht weisen lassen oder als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Der Tröster ist der Heilige Geist, der in uns lebt und der immer in uns bleibt. Wir können den Heiligen Geist als zu Jesus bekehrte Leute nie mehr verlieren, aber wir können ihn mit unserer Sünde dämpfen, ihm keinen Raum geben, weil wir uns keine Zeit zur Gemeinschaft mit unserem Herrn nehmen, durch Bibel lesen und beten. Aber wenn wir dem Geist Gottes in uns Raum geben, dann wird er uns trösten mit göttlichem Trost, mit wirklichem Trost, mit Trost, der uns Kraft und Freude und wieder Mut schenkt. Sowas finden wir nur bei Jesus, gewirkt durch den Geist Gottes. Dann mein zweiter Punkt, mehr Trost als Leiden. 2. Korinther 1, Vers 4. Der uns tröstet in aller unserer Trübsal, dass wir auch trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott. Gott will ja, dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen. Und wir wachsen am besten durch Not und Schwierigkeiten, durch Trübsal. Aber dieses Wachsen in der Trübsal ist nur möglich, wenn wir es zulassen, dass Gott, der Heilige Geist, dich trösten kann. Und dazu gehört, dass wir uns zuallererst gegen das Leiden nicht auflehnen, dass wir es annehmen, aus der Hand Gottes. Paulus sagt, dankbar annehmen. Und das, obwohl wir normalerweise nie wissen, wie lange die Trübsal geht. Es kann ja ein paar Stunden sein, ein paar Tage, Woche, Monate oder Jahre gehen. Menschen, die Trübsal und Schwierigkeiten nicht annehmen, fragen, warum Gott das zulässt. Und dann führt das zu Bitterkeit im Herzen. Bitterkeit gegen Menschen, Bitterkeit gegen Gott. Aber wenn Bitterkeit aufkommt, dann haben wir als Christen verloren, weil uns dann das Leiden fertig machen wird. Dennoch ist es sehr schwer, Leiden anzunehmen. Wisst ihr, man kann einfach über Trübsal predigen, anderen sagen, was sie machen müssen. Aber die Frage ist, wie reagiere ich, wenn ich plötzlich in große Not komme? Wenn ich selber durch Trübsal gehe, dann sieht die Welt ganz anders aus. Da komme ich in eine Situation, für die ich nichts kann, an der ich nicht schuldig bin oder in der mir Unrecht getan wird und ich muss es einfach ertragen. Da leide ich unter der Ungerechtigkeit und Verleumdung und Bosheit anderer Menschen und ich kann nichts dagegen tun. Ich kenne das aus meinem Leben und du wahrscheinlich auch. Ich kenne Trübsal, Not und große Schwierigkeiten. Und diese Probleme, in denen wir leben, haben eigentlich meistens nicht mit Gerechtigkeit zu tun. Oder dass wir sie selber herbeigeführt haben. Und Gott weiß das. Gott weiß das, dass vielen Menschen auf dieser Welt Unrecht geschieht. Aber Gott lässt die Trübsal und Not in unserem Leben zu, damit wir es lernen, von Gott getröstet zu werden. Gott möchte der Erste sein, der dich tröstet. Deshalb steht in 2. Korinther 1,4, damit wir getröstet werden von Gott. Wisst ihr, wenn wir Probleme haben, was machen wir denn? Dann wird sofort telefoniert. Da wird irgendjemand irgendwas erzählt, was ich ein Schwieriges durchmache. Dann holen wir uns Trost von anderen Menschen. Ich will es nicht sagen, dass wir nicht anderen sagen sollen, dass sie für uns beten sollen. Aber wirkliches Wachstum im Glauben erfahren wir, wenn wir uns zuallererst von Gott trösten lassen. Wir gehen auf die Knie, wir schlagen unsere Bibel auf und wir beten. Und wir weinen vor unserem Gott. Wenn wir es lernen, von Gott selber getröstet zu werden, dann sind wir in der Lage, dass wir auch trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott, steht hier. Wer erlebt hat, wie Gott ihn selber tröstet, der ist in der Lage, auch anderen den Trost zu geben, die sie brauchen. Und diesen Trost weiterzugeben und ihnen Mut zu machen, damit sie auch den Trost bekommen, den nur Gott geben kann. Und wer Trübsal nicht selber durchlebt, der redet ja wie ein Blinder von der Farbe. Der hat doch keine Ahnung, was Not und Schwierigkeiten heißt, was durch Trübsal gehen heißt. Nur wer den Trost Gottes selber erfahren hat, kann anderen in ihrer Not helfen. Menschen, die keine Trübsal kennen, ich glaube, die gibt es nicht. Aber sollte es solche geben, sind sie vollkommen unbrauchbar fürs Reich Gottes. Die kann keiner gebrauchen, weil sie voller Stolz und voller Lüge sind. Sie sagen dir nicht die Wahrheit. Denn wenn Gott uns dazu gesetzt hat, durch Trübsal zu gehen, dann gibt es keine Nachfolge Jesu ohne Trübsal. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass nicht wir Menschen die Tröster sind, sondern Jesus ist unser Tröster durch seinen Geist, der in uns lebt und uns ermutigt. Und diesen Trost erfahren wir von unserem Herrn und Heiland, wenn wir sein Wort lesen, so viel wie möglich lesen, es in uns inhalieren, seine Nähe suchen, weil wir wissen, dass bei unserem Herrn viel Kraft und viel Hilfe zu finden ist. Denn unser Herr, wisst ihr, unser Herr ist der Einzige, der Probleme wirklich lösen kann. Der uns wirklich helfen kann. Der uns wirklich trösten kann. Und wer das erlebt hat, der kann anderen, die auch durch Trübsal gehen, helfen, dass sie näher zu Jesus kommen, den gleichen Trost zu spenden, den wir von unserem Herrn bekommen haben, der versprochen hat, dass er uns nie im Stich lässt. Vers 5, denn gleich wie wir des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch reichlich getröstet durch Christum. Das ist das Prinzip. Habt ihr verstanden? Wir haben viel Leiden und Trübsal, aber wir haben noch mehr, sehr viel Trost durch die Hilfe und Kraft von unserem Herrn Jesus Christus. Unser Herr will uns gerne trösten. Bei unserem Herrn steht Trost reichlich zur Verfügung. Sein Trost geht nie aus. Und es gibt immer mehr Trost, als dass es Leiden und Trübsal in unserem Leben gibt. Bei unserem Herrn gibt es nie zu wenig Trost. Das Einzige, was sein kann, ist die Tatsache, dass wir zu wenig Trost bei unserem Herrn abholen und der Ansicht sind, dass andere Menschen und Dinge und Methoden uns besser trösten können. Das ist unser Problem auch als Christen. aber reichlich und mehr als genug Trost gibt es bei unserem Herrn Jesus. Wirkliche göttliche Kraft gibt es nur bei unserem Herrn. Und weil es immer mehr Trost als Trübsal gibt, deshalb mutet uns unser Herr zu, dass wir durch sehr viel Trübsal gehen. Er will uns zerbrechen. Er will aus uns Diamanten machen. Und die entstehen unter großem Druck und großer Hitze. Drittens, Leiden hilft uns und anderen. Vers 6, wir haben aber Trübsal oder Trost, so geschieht es euch zu gut. Ist Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Welches Heil beweiset sich, so ihr leidet mit Geduld dermaßen, wie wir leiden. Ist Trost, so geschieht es euch auch zu Trost und Heil. Trübsal und Trost ist gut für uns, so steht es hier, uns zu gut. Deshalb höre auf, dich dagegen zu wehren. Nimm Not und Schwierigkeiten an. Bringe sie Jesus im Gebet. Höre auf, Probleme selber lösen zu wollen. Du bekommst es sowieso nicht hin. Du wirst scheitern. Demütige dich vor Gott. Nimm die Not an. Fliehe zu seinem Herzen, in seinem Wort und im Gebet. Und dann wird die Trübsal zu unserem Trost und zu unserem Heil, steht hier. Das heißt, Trübsal trägt zu unserer Heiligung bei. Sie führt dazu, dass wir Jesus ähnlicher werden. Denn unser Herr will, dass wir heilig leben, dass wir geheiligt werden. Wir sollen immer mehr so leben wie Jesus Christus. In Johannes 17, als Jesus zu seinen Jüngern, für seine Jünger betet, bevor er gefangen genommen wurde und gekreuzigt wurde, sagt er in Johannes 17, Vers 17, heilige sich in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Je mehr wir uns mit der Bibel auseinandersetzen und sie lesen, sie ernst nehmen, desto mehr wird dieses Wort uns verändern. Wir werden geheiligt, Jesus ähnlicher werden. Und ich bitte euch, glaubt mir das. Es tut mir so leid über die vielen Jahre, wo wir alle möglichen Bücher gelesen haben, aber keine Zeit hatten, die Bibel zu lesen. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Es kommt aus dem Wort Gottes. Das wird dich verändern. Es wird dich heiligen. Es wird dich Jesus ähnlicher machen. Und je mehr wir die Bibel ignorieren und im Ungehorsam leben und uns gegen Gott und sein Wort stellen, desto weniger werden wir heilig leben und desto weniger kann uns Gott trösten, wenn wir in Trübsal sind. Klar, er hat keine Verbindung zu dir. Schauen wir uns nur an, was die Christen heute alles tun und wie viele faule Kompromisse sie machen. Wie wenig sie in der Heiligung leben. Und dann schaue dich im Spiegel an und überlege, was wir alles machen. Wie wenig wir bereit sind, uns von Gott und seinem Wort prägen zu lassen. Wie wenig wir bereit sind, ihm gehorsam zu sein. Die Frage ist noch, wie können wir beweisen, dass wir in der Heiligung leben und mit der Trübsal richtig umgehen? Vers 6, ist Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Welches Heil beweiset sich, so ihr leidet mit Geduld dermaßen, wie wir leiden. Wir beweisen unsere Heiligung, unsere Veränderung in das Bild Jesu, so wir leiden in Geduld. Habt ihr gehört? In Geduld. Wir sollen mit Geduld Trübsal annehmen. Paulus weiß, wovon er redet. Er sagt hier, wie wir leiden. Er wusste, Leiden gehört zu unserem Christsein. Auch wenn heute keiner mehr leiden will und ein Christsein versprochen wird ohne Leiden. Das ist gelogen, das gibt es nicht in der Bibel. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 8 bis 10, denn ich achte alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden geachtet und achte es für Dreck, auf das ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christum kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, zu erkennen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und ich seinem Tode ähnlich werde. Was Paulus hier sagt, ist für uns nur schwer nachvollziehen. Aber er sagt, ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden gerne annehmen, damit ich die Auferstehungskraft Gottes, die überschwängliche Erkenntnis Christi, die Gegenwart Jesu in meinem Leben erfahren kann. Denn das erfahre ich in meinem Leiden. Paulus wusste, nur wer durch große Not und durch große Anfechtung und großes Leid geht und dann ganz nahe zum Herrn flieht, wisst ihr, was der erlebt? Der erlebt, wie Gott Wunder tut, wie er eingreift. Der erlebt die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes in seinem Leben, so steht es hier. Wer bereit ist, Leiden anzunehmen, Jesus hinzulegen, der wird Jesus ähnlicher. Der wird erleben, wie Jesus sich um seine Probleme und Nöte kümmert. Das hat er doch versprochen. Aber das geht nicht ohne Geduld. Das geht nicht über Nacht. Das ist unser Problem. Das geht nicht ohne, dass wir nahe zu Jesus fliehen, geduldig auf seine Hilfe warten. Und unser Herr wird uns niemals im Stich lassen, wirklich. Er liebt uns, wir sind doch seine Kinder. Sein Geist und sein Tröster möchten uns gerne trösten, uns Zuversicht geben, uns durchtragen. Und er hat versprochen, dass er am Ende alles herrlich und wunderbar machen wird. Das hat er versprochen. Vers 7. Und steht unsere Hoffnung fest für euch, die, weil wir wissen, dass wie ihr des Leidens teilhaftig seid, so werdet ihr auch des Trost teilhaftig sein. Paulus sagt, wir wissen, nicht wir vermuten. Nein, wir wissen, dass wie ihr des Leidens teilhaftig seid, so werdet ihr auch des Trostes teilhaftig sein. Und wenn Gott uns durch seinen Geist tröstet und stärkt und eingreift und Wunder tut und Situationen verändert und aus den Katastrophen unseres Lebens etwas Gutes macht, dann tritt das Leid, das wir durchmachen, plötzlich vollkommen in den Hintergrund. Nicht, dass uns das nicht mehr wehtut, die Trübsal und das Leiden. Das wäre gelogen. Aber das Leid und die Trübsal legen wir geduldig in die Hand Gottes und wir wissen, dass er am Ende alles gut macht, sehr gut macht. Das hat er versprochen. Das ist keine Einbildung, sondern hier steht unsere Hoffnung fest für euch. Sie steht fest für euch. Wir haben die feste, unerschütterliche Hoffnung, dass Gottes Trost und seine Liebe größer ist als alle Not, alle Trübsal, alles Leid, das uns begegnen kann. Römer 8, Vers 28. Wir wissen, nicht wir vermuten, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, nicht nur ein Auszug, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Römer 8, Vers 38 bis 39. Denn ich bin gewiss, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, das sind Extremsituationen, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, großes Leid, noch keine andere Kreatur, kein Mensch, kein Lebewesen, mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Jesus steht immer zu seinen Kindern. Immer. Viertens, viel Leiden führt zu unbegrenztem Gottvertrauen. Zu unbegrenztem Gottvertrauen. Vers 8. Paulus sagt, denn wir wollen euch nicht verhalten, liebe Brüder, oder vorenthalten. Unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschweret waren und über Macht, also dass wir auch am Leben verzagten. In Apostelgeschichte 14 haben wir gelesen, dass Paulus gesteinigt wurde. Was glaubt ihr wohl, wie sein Körper ausgesehen hat? Von Steinschlägen geschunden? Paulus musste immer um sein Leben fürchten. Sie wollten ihn umbringen, weil sie seine Predigt nicht ertragen konnten. Wir können uns das heute vielleicht nicht vorstellen, aber auch heute gibt es viele Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, die nie wissen, ob sie morgen früh noch am Leben sind. Wenn du um dein Leben fürchten musst, dann zeigt sich, was dir wirklich wichtig ist, wofür du bereit bist, dein Leben herzugeben. Und Paulus sagt in Vers 9, und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst stellten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Paulus sagt, wir haben beschlossen, wir müssten sterben. Das heißt, sie haben diese Situation, diese todbringende Situation angenommen, akzeptiert, damit gerechnet, dass sie um ihres Glaubens willen sterben müssen, dass sie ihr Leben verlieren. Und dann begründet Paulus, warum er mit seinen Brüdern in so eine Situation gekommen ist. Dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst stellten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das ist wirklicher Glaube. Wenn jemand sagen kann, ich bin bereit, diese gefährliche Situation anzunehmen. Ich bin bereit, dem Tod ins Auge zu sehen, weil ich mich voll und ganz auf meinen Herrn verlasse. Er hat einen guten Plan für mein Leben, auch wenn ich dabei umkommen sollte. Erinnern wir uns an die drei Männer in Daniel 3. Nebukadnezar hatte Daniel und seinen Freunden angedroht, sie in den feurigen Ofen zu werfen, wenn sie das goldene Standbild, das er aufgebaut hatte, nicht anbeten würden. Und dann lesen wir, wie Daniel und seine Freunde dem Nebukadnezar Folgendes sagten. Daniel 3, Vers 17. Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl erretten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von deiner Hand erretten. Und wo er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Bild, das du hast sitzen lassen, anbeten wollen. Was ist das für eine Überzeugung? Daniel und seine beiden Freunde legten alles in die Hand Gottes. Sie waren bereit, für Gott ihr Leben zu lassen. Und sie sagten, es kann sein, dass uns Gott aus dem Ofen errettet. Es kann aber auch sein, dass er es nicht tut. Aber egal, was passiert, wir stehen zu unserem Gott. Wir sind sein Eigentum. Wir halten an seinem Wort fest. Wir wissen, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und was dann passiert, ist Gottes Sache. Und er hat versprochen, dass er uns einen guten Weg führt, dass er keinen Fehler macht. Er hat einen guten Plan für unser Leben. Deshalb haben wir ein grenzenloses Vertrauen auf unseren Gott. Und unser Gott kann auch von den Toten auferwecken, sagt er noch. Nur, dass du das weißt, sollten wir dort verbrennen, er kann uns von den Toten auferwecken. Wir legen alles, auch unser Leben und Sterben, in seine Hand. Denn am Ende werden wir bei unserem Herrn im Himmel sein. Da das hat er uns versprochen. Und das ist übrigens das Einzige, was zählt, ob du im Himmel ankommst oder nicht. Vers 10, welcher uns von solchem Tode erlöset hat und noch täglich erlöset und hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort erlösen. Paulus sagt, auch wenn es um unseren Tod geht, wir vertrauen unserem Gott. Wir hoffen auf ihn. Er wird uns erlösen. Wir haben unser Vertrauen für alles, was kommt, voll uns ganz auf Gott gesetzt, der auch die Toten auferweckt und der uns auch auferwecken wird, wenn er wiederkommt. Interessant ist, dass Paulus in 2. Korinther 1, 10 dreimal von Erlösung spricht. Da ist zuerst die Erlösung vom leiblichen Tod, von den Konsequenzen der Sünde. Denn alle Menschen ohne Vergebung kommen in die Hölle. Deshalb ist es so wichtig, dass Menschen Buße tun über ihre Sünde, sich zu Jesus bekehren und so von der ewigen Verdammnis erlöst werden. Damit beginnt alles. Demut und die Bitte um Vergebung. Nur dann bist du ein Kind Gottes. Und dann kommt die tägliche Erlösung, wenn Trübsal oder Sünde in unser Leben kommt. Weil wir als Kinder Gottes von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes leben. Die tägliche Erlösung führt dazu, dass wir Jesus ähnlicher werden, in der Heiligung leben, immer weniger sündigen, immer mehr Jesus ähnlicher werden, auch wenn wir die Sünde nie verlieren werden. Und dann sagt Paulus, er werde uns auch hinfort erlösen. Das passiert bei der Entrückung, wenn wir einen verherrlichten, perfekten, sündlosen Leib bekommen, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich holt, wenn wir bei Jesus im Himmel sind. Nachzulesen in 1. Thessaloniker 4, Vers 13 bis 18. Und dann im letzten Vers. Vers 11. Durch Hilfe eurer Fürbitte für uns, auf das über uns für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viel Personen viel Danks geschehe. Hier kommt noch ein wichtiger Gedanke zum Schluss. Er spricht hier von Fürbitte. Wir beten füreinander. Wenn wir ehrliche Nachfolger sind, dann reden wir über Not und Schwierigkeiten und Trübsal, damit unsere Geschwister für uns beten können. Christen, die keine Trübsal haben, nie darüber reden, nie ein Gebetsanliegen haben, sind entweder stolz oder unehrlich. Deshalb kommen stolze Menschen auch nicht gerne in eine Gebetsversammlung. Sie wollen keine Schwächen zugeben. Sie hören gerne die Schwächen anderer, aber eigene Schwächen verschweigen sie. Wer keine Trübsal hat, lebt ganz sicher im Ungehorsam. Denn die Trübsal ist gegeben, gesetzt und festgelegt, damit wir Gottes Hilfe und seine Kraft erfahren. Und die Fürbitte für die Not der Geschwister ist sehr, sehr wichtig. Und sie sollte regelmäßig praktiziert werden. Und ich fand es interessant, ist mir aufgefallen, ein ganz großes Merkmal der Paulusbriefe ist die ständige Fürbitte für seine Brüder und Schwestern. Und er betet interessanterweise nicht für die verlorene Welt. Das heißt nicht, dass wir nicht auch für verlorene und unbekehrte Menschen beten sollen. Aber das zeigt, zuerst kommt die Fürbitte für unsere Geschwister. In Römer 1, 9 sagt Paulus, dass er ohne Unterlass an sie denkt und allezeit in seinen Gebeten für sie fleht. Unglaublich, ohne Unterlass, allezeit in seinen Gebeten für sie fleht. Epheser 1, 6 sagt er, dass er nicht aufhört, für die Geschwister zu danken und für sie zu beten. Oder Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, 3, ich danke Gott, dem ich diene, von meinen Voreltern her, in reinem Gewissen, dass ich ohne Unterlass dein gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. für ein Vorbild. Paulus hat für seine Geschwister gebetet und in den Briefen erwähnt er das ständig. Tag und Nacht ohne Unterlass für seine Geschwister. Machst du das auch? Und dann steht in Vers 11, auf das über uns für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viel Personen viel Dank geschehen. Hier bezieht sich Paulus auf das Geld, das ihm die Korinther für die Christen in Jerusalem mitgegeben haben und von dem wir in 1. Korinther 16 lesen. Und Paulus bedankt sich nochmal für das Geld und dass viele Personen in Jerusalem sich sehr darüber gefreut haben. Noch ein Gedanke zum Schluss. Paulus hat heute vom Leiden, von Trübsal und von Trost gesprochen. Er hat davon gesprochen, dass Trübsal uns in die Arme Gottes treibt. Dass unser Herr uns reichlich trösten wird. Und dass er seine Kinder niemals im Stich lässt. Aber Not und Trübsal gehört immer zu unserem Leben. So leben wir in ständigem Wechsel zwischen Not und Trost, zwischen Trübsal und dem Eingreifen Gottes, zwischen Trauer und Freude. Und wir sind aufgefordert, das in Geduld, in göttlicher Geduld anzunehmen. Aber wir wissen auch, dass die Not und die Trübsal und das Leiden ein Ende haben werden. Deshalb sagt Paulus in Römer 8, Vers 18, denn ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns offenbart werden soll. Paulus sagt, die Herrlichkeit, in die wir als Kinder Gottes gehen, und auch die auf uns wartet, ist so gewaltig, ist so herrlich, ist so großartig, dass alles, was wir an Not und Schwierigkeiten durchmachen, dagegen nicht ins Gewicht fällt. Und du gehst hier kaputt an deiner Not. Aber er sagt, es fällt nicht ins Gewicht. Was muss das für eine Herrlichkeit sein? Alle Not, alles Leiden, alle Schwierigkeiten sind manchmal furchtbar schlimm. Und sie sind auch wirklich schlimm, dass mich keiner falsch versteht. Aber sie fallen nicht ins Gewicht verglichen mit der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Nicht ins Gewicht und du hast keinen Ausweg mehr. 2. Korinther 4, Vers 17 bis 18. Denn unsere Trübsal, die zeitlich begrenzt und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Deshalb ist die wichtigste Frage, die jeder Mensch für sich beantworten muss, hast du Vergebung deiner Schuld? Hast du Jesus als deinen Herrn und Heiland angenommen? Bist du ein Kind Gottes? Denn in die Herrlichkeit kommen nur Kinder Gottes. Wer keine Vergebung seiner Schuld hat, der kommt in die Hölle. Und wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht, der hat den Trost nicht, der hat die Kraft nicht und der hat die Hoffnung auf die Herrlichkeit nicht. Wir haben sie, was für ein Geschenk. Unglaublich, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, auf das, was im Himmel ist. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, so oft haben wir eine vollkommen falsche Vorstellung vom Christsein. und wir meinen, wir müssten dem Leiden davonlaufen. Und wir suchen eine ganz schnelle Lösung, eine ganz schnelle Ablenkung. Und wir gehen nicht zu dir. Wir fliehen nicht in dein Wort, in das Gebet, in das gemeinsame Gebet mit anderen, die uns ermutigen. Herr, vergib uns. Du willst uns trösten. Nur du kannst uns wirklich trösten und ermutigen. Und du bist auch der, der Veränderung schafft, der eine Lösung hat, der versprochen hat, dass alles, was passiert, zu unserem Besten dient. Danke, dass das stimmt. Danke, dass dein Wort die Wahrheit und das Leben ist. In Jesu Namen. Amen.